Heute soll es auch um das Thema Sorgen gehen und wir waren ja in Kenia und wir waren verantwortlich oder mitverantwortlich, den Leuten ein bisschen Deutsch beizubringen. Es waren aber so viele, dass wir sie in kleine Gruppen eingeteilt haben und dann aus ihrem Hauptunterricht immer für 2 Stunden eine Gruppe rausgeholt haben. Aber es gab jetzt keinen extra Raum, deswegen haben wir es bei uns im Wohnzimmer gemacht, also da, wo wir untergebracht waren. Da gab es aber nicht genug Stühle. Also muss man jetzt der Gruppe, die gerade dran ist, sagen, hey, bringt mal die Stühle mit. Ja, jeder einen. Und dann lasst die Stühle stehen, weil die nächste Gruppe nimmt es dann wieder mit, weil im Speisesaal sonst die Stühle fehlen fürs Mittagessen. Und nach dem Mittagessen muss dann die dritte Gruppe wieder Stühle mitbringen. Aber die muss dann auch wieder die Stühle mit in den Speisesaal bringen, weil damit am Abend dann wieder genug Stühle dastehen fürs Abendessen. So und als guter Deutscher, da möchte ich drüber reden und ich möchte sagen, okay, wer ist jetzt dafür verantwortlich und wer hat jetzt hier, wer leitet jetzt die Leute an, dass sie es auch wirklich machen und so. Und dass es halt dann auch klappt, weil wenn es nicht klappt, ist ja ganz schlimm. Und dann versuche ich eben mit irgendeinem Studenten halt drüber zu reden, wer das jetzt dann anleitet und so. Und ja, kein Stress, wir machen das schon irgendwie. Also, ich mache mir halt Sorgen, wenn man nicht drüber geredet hat. Und die machen sich Sorgen, wenn man viel drüber redet. Ich habe einen etwas längeren Predigttext ausgesucht. Und zwar Matthäus 6, Verse 19 bis 34. Also ich lese einfach aus der Neue Leben-Übersetzung. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen. Ein schlechtes Auge dagegen sperrt das Licht aus und stürzt dich in Dunkelheit. Wenn schon das, was du für Licht hältst, in dir Dunkelheit ist, wie dunkel wird dann erst die Dunkelheit sein? Niemand kann 2 Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben, darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen noch ernten, noch Vorräte sammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an und wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Hört auf, euch Sorgen zu machen, um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Ich dachte mir, bevor wir in den etwas längeren Text so richtig einsteigen, müssen wir mal so ein bisschen biblisches Weltbild betrachten, um das dann zu verstehen. Also, wir sind in einem Überlebenskampf. Wenn ihr jetzt sofort aufhören würdet zu arbeiten oder euch um irgendwas zu kümmern, dann werdet ihr nicht lang überleben. Das ist irgendwie die Gesetze dieser Welt. Man muss sich anstrengen, man muss irgendwas machen, um zu überleben. Und wenn man mal so ein bisschen kreuz und quer durch die Bibel hüpft, dann stellt man fest, Sorgen wird ganz oft mit Dornen assoziiert. Es gibt ja dieses Gleichnis von dem Sämann, der fallen die Samen auch in die Dornen und dann ersticken die Dornen das Samenkorn, was da wachsen will. Und wenn man dann, aha, Sorgen und Dornen, da erinnert mich doch noch irgendwas, Dornen, da war doch was. Ja, der Adam nach dem Sündenfall, was ist da passiert? Er muss jetzt nicht mehr nur durch den Garten gehen und die Mangos vom Baum pflücken, sondern er muss jetzt den Acker bewirtschaften und gegen die Dornen kämpfen, die da versuchen, ihm das Leben so schwer zu machen. Und wenn er das nicht macht, wenn er die Dornen nicht bekämpft, dann wird er auch nicht viel ernten können. Und wenn er nicht viel erntet, dann wird er wahrscheinlich irgendwann verhungern. Okay, so wir sind also in diesem Überlebenskampf. Und wenn wir hier ab und zu mal was von Dunkelheit lesen, ja, unser Auge, wenn das Falsche anschaut, dann wird es in uns dunkel. Dunkelheit ist oft assoziiert mit Gottes Ferne. Ja, wenn wir im Dunkeln sind, sind wir weg von Gott. Wenn wir im Licht sind, sind wir bei Gott. Also man kann in diesem Überlebenskampf auch Dinge machen, die eigentlich gar nicht richtig helfen. Und dann heißt es dann noch, man kann ja keine zwei Herren dienen. Ja, wie viele Herren gibt es denn da eigentlich? Ist nicht Gott der Herr, der Einzige? Naja, in diesem biblischen Weltbild ist es so, dass es ja diese Auseinandersetzung gibt zwischen den Göttern, den Götzen, die ja die ganze Schöpfung von Gott weggenommen haben. Und jetzt kommt Gott und will sich's wiederholen und bietet sich als den eigentlichen Herrn an. Und jetzt sind wir Menschen gefragt zu überlegen, naja, welchem Herrn will ich denn folgen? Und wer ist denn hier der wirkliche Herr? Und man kann nicht beiden dienen. Man kann nicht noch einen dazu nehmen. Geht nicht. Also, das ist so dieses ganze Kuddelmuddel von diesem Überlebenskampf, dass wir manchmal denken, wir tun das Richtige und es ist doch nicht das Richtige. Wir leben eigentlich in der Dunkelheit und dass wir vielleicht einem falschen Herrn hinterherlaufen oder einem falschen Herrn dienen. Und diese Sache ist dann oft mit diesem bisschen Unterirdischen assoziiert. Ne? Das unten drunter ist dann das Totenreich und Dunkelheit und Gottes Ferne ist eben Tod. Und deswegen ist das Leben ohne Gott. Und dann gibt es natürlich auch das Leben mit Gott. Und das ist dann die Alternative, die uns in der Bibel angeboten wird. Und wenn wir jetzt überlegen, wenn das hier so die Erde, der Erdboden ist und die Sorgen, dass so die Dornen sind, und dann muss jetzt irgendwie, um zu Gott zu kommen, muss man diese Sorgen durchbrechen, diese Dornen durchbrechen, damit irgendwas entstehen und wachsen kann. Und dann haben wir jetzt einfach mal den Baum ausgesucht als Symbol für dieses Leben, das durch diese Dornen durchbricht. Kannst du dann noch mit Gott hinschauen? So, und dann heißt hier im Vers 24, wird auf den himmlischen Vater hingewiesen. Der himmlische Vater, der weiß, wie es uns geht. Kannst du da hinschauen? Der himmlische Vater. Und das haben wir im Mittleren Osten gelernt, was eigentlich die Vaterrolle ist. Also zumindest früher. Der Vater, der ist verantwortlich für seine Familie. Er ist der Versorger. Er ist wirklich verantwortlich für seine Kinder, die da heranwachsen, bis sie heiraten. Okay, bis sie heiraten, ist er der Versorger. Das ist seine Rolle, seine Aufgabe. Naja, die Kinder, die zahlen zurück, sage ich mal, indem sie loyal sind. Ja, sie machen das, was der Vater sagt. Okay, so das traditionelle Familienbild im Mittleren Osten, was zum Teil heute noch so gelebt wird. Und das finden wir auch in der Bibel. Ja, wenn da mit Vater und Familie und so weiter, ist der Vater der Versorger. Das ist seine Aufgabe. Was passiert, wenn er es nicht tut? Außer, dass es dann den Kindern schlecht geht. Dann verliert er seinen Ruf. Dann macht er sich in der Gesellschaft unmöglich. Okay? Also er wird dafür sorgen, dass er einen guten Ruf hat, Und ein Teil davon ist, dass er gut für seine Kinder sorgt. Seine Rolle, seine Aufgabe, sein Ruf hängt da dran. So, und wir haben jetzt hier aus dieser, wenn wir jetzt sagen, das ist unser Vater, wir haben diese Vater-Kind-Beziehung, dann wächst eben da was raus. Und wir haben jetzt mal so vier so tragende Äste in diesem Text identifiziert. Und dann gehen wir jetzt mal so ein bisschen durch und schauen, was aus dieser Vater-Kind-Beziehung so rauswächst. Und da haben wir den einen tragenden Ast, das ist so diese Annahme. Gott nimmt uns als sein Kind an. Ja, er sagt ja sogar hier im Vers 26, schaut die Vögel an, sie müssen weder säen noch ernten noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Ihr seid so wichtig, wichtiger als die Vögel, die auch versorgt werden. Gott nimmt uns an als sein Kind, wir sind ihm wichtig. Und aus dieser Annahme, also dass wir merken, hey, wir sind ihm wichtig, dann entsteht dieser innere Friede. Wir müssen uns keine Gedanken mehr machen, was wir tun müssen, damit uns der Vater annimmt. Wir müssen es nicht erst erarbeiten, wir müssen ihm nicht irgendwas präsentieren. Oh, guck, jetzt habe ich super gelebt heute, nimm mich endlich an. Nee, er hat uns schon angenommen. Diese bedingungslose, tiefe Annahme als sein Kind. Und das kann uns doch so viel Frieden schenken. Wir müssen uns das nicht irgendwie erkämpfen. Muss man da keine Gedanken mehr machen. Und was ist jetzt, wenn ich merke, jemand anderes lehnt mich irgendwie ab oder hat irgendwas gegen mich? Na, unsere menschliche Reaktion wäre vielleicht so in so einen Machtkampf einzusteigen, vielleicht auf Arbeit oder sonst wo, und ihm mal so richtig zu beweisen, wie gut wir sind oder wie toll wir sind. Müssen wir aber gar nicht mehr machen. Weil wir können unser Leben auf diese Annahme Gottes, dass er uns als Kind annimmt, aufbauen. Wir müssen dann auch nicht mehr um Anerkennung von anderen Menschen kämpfen, weil ich habe ja eine viel bessere Annahme. Wir waren in der Situation da in Kenia, wo wir nicht sicher waren, ist die Person, hat die was gegen uns? Die hat sich immer so komisch verhalten und vielleicht war es für so ein bisschen Konkurrenzsituation und wenn kein Gespräch möglich ist, okay, aber ich muss mich jetzt da nicht beweisen, weil ich bin von Gott angenommen. Es kommt jetzt nicht darauf an, dass diese Person mich auch toll findet. So, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben diese Annahme und wir haben diesen Frieden, wo gehe ich denn zuerst hin, wenn ich Hilfe brauche? Ich gehe doch dahin, wo ich weiß, die Person, die ist für mich da, die stärkt mich, die findet mich wichtig und ich gehöre dazu. Dann gehe ich doch da zuerst hin. Wenn ich in meinem Überlebenskampf an Grenzen komme, dann gehe ich doch dahin, wo ich weiß, dass ich angenommen bin. Dann gehe ich zu Gott und frage ihn zuerst. Der zweite Ast, also ist jetzt nicht eine bestimmte Reihenfolge, aber ich habe es einfach so gewählt, das ist so ein bestimmter Fokus, ein Ziel. Ja, das klang vorhin schon mal an, glaube ich. Fängt ja gleich an, Vers 19, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, sammelt eure Reichtümer im Himmel. Ja, unser Fokus ist himmelwärts. Ist in die Ewigkeit und später auch noch tracht oder macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit. So, das ist ein Fokus, der ein bisschen größer als so vielleicht, was man sonst in der Welt so finden könnte. Vielleicht kurz ja, Reich Gottes, was ist das? Das sind so Wörter, die sind manchmal schwer zu greifen. Die Bibel oder im Neuen Testament ist es oft so mit so Gleichnissen beschrieben. etwas, was wächst, was sich ausbreitet, Veränderung. Ja, und das ist das Reich Gottes, was jetzt schon anfängt. Wenn Jesus der Herr ist, dann passiert das, dann breitet sich's aus, dann verändert sich's. Aber es ist immer er der Herr in diesem Reich. Und wie schaut es dann mit der Gerechtigkeit aus? Lebt in Gottes Gerechtigkeit. Das sind immer so Riesenwörter. Hat ungefähr 15, 20 Jahre gedauert, bis ich diese Wörter verstanden habe, weil die so kompliziert sind. Und es hat ganz viel mit Beziehung zu tun. Lebt in Gottes Gerechtigkeit. Lebt in der Beziehung, in der Gott dich als gerecht erklärt. Ja, du kannst vor Gott bestehen. Du darfst vor Gott treten. Du bist gerecht gesprochen. Ja, alles, was dazwischen war, was zwischen Gott und dir war, ist weg. Ist weggewaschen. Jetzt kannst du vor Gott stehen. Jetzt bist du gerecht gesprochen. Du kannst kommen. Du darfst kommen. Früher konnte man nicht einfach so zum Herrscher gehen, ins Wohnzimmer vom Herrscher oder irgend sowas. Ja, das war wie ein Todesurteil. Wir dürfen. Wir dürfen zu Gott kommen. Wir sind gerecht gesprochen. Wir dürfen in dieser Gerechtigkeit leben, die er ausspricht. Er sagt, du bist gerecht. Wir müssen es uns nicht erschaffen und erarbeiten. Und aus diesem Fokus, ja, nach diesem himmlischen Reichtum, nach dieser Gerechtigkeit, entsteht ein ganz anderer Sinn für unser Leben. Ich weiß nicht, was man sagt ja immer, das ist so schwer zu beantworten, was ist der Sinn des Lebens? Da müssen wir ganz viel philosophieren und ist ja ganz schwierig zu beantworten. Aber es ist eigentlich gar nicht schwierig, weil dein Sinn, den Sinn, den du deinem Leben gibst, ist der Fokus, den du hast. Du versuchst es zu erreichen. Hat auch was mit dem Überlebenskampf zu tun, weil man bildet sich nämlich Dinge ein, die man erreichen muss, damit dieser Überlebenskampf aufhört. Ja, es kann irgendeine Sicherheit sein oder irgendwie viel Kraft und Macht und was ich was oder ein besseres Leben, eine andere Welt, keine Ahnung. Kenia ist viel schöner als Deutschland. Gehen wir nach Kenia, da ist unser Überlebenskampf vorbei, dann geht es uns gut. Ja, das hat ganz viel damit zu tun, was ist unser Ziel, was ist unser Fokus, und dieser Fokus gibt uns den Sinn. Und wenn man aber falsche Ziele hat, erlebt man irgendwann, dass dieser Kampf eben nicht aufhört. Das hört einfach nicht auf. Und wir haben es einfach noch nicht erreicht. Und das gibt keinen Sinn, macht keinen Sinn. Warum waren wir in Kenia? Ist doch sinnlos. Warum soll ich jetzt da 6 Wochen lang wohnen und irgendwas essen? Kann es ja doch viel schöner haben. Warum soll ich 6 Wochen lang schlecht schlafen? Ich muss vor irgendwelchen Krankheiten Angst haben, dass ich dann da Malaria kriege oder irgend sowas. Es macht nur Sinn, wenn ich ein Ziel habe, das ein bisschen größer ist als mein Wohlbefinden. Der dritte Ast ist die Versorgung. Wie ich schon erwähnt habe, die Rolle des Vaters ist der Versorger. Und es wird hier so oft erwähnt in diesen Versen, Vers 30 zum Beispiel. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Wie viel mehr? Wenn wir ihm so wichtig sind. Wenn man mal innehält und schaut, die Natur ist ja wirklich schön. Es gibt echt schöne Dinge. Und die Dinge müssen sich keine Sorgen machen, weil Gott versorgt. Aber es war jetzt wirklich interessant, dass hier in Vers 29 der König Salomo erwähnt wird. Ja, ich lese nochmal, wie er erwähnt wird. Ich lese mal Vers 28. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an und wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Ja, war halt der König Salomo, war halt reich, hat schöne Kleider gehabt. Aber ich glaube, dass hier ein kleiner Hinweis ist, der König Salomo hat sich auch versucht selber sein Paradies zu erschaffen. Und das wird ja auch ein bisschen kritisiert. Guck, was für Möglichkeiten der Salomo hatte. Der war zu der Zeit der reichste Mensch überhaupt. Konnte sich alles schaffen, machen, Häuser bauen, was er wollte. Also konntest nichts dazu fügen. Aber es war nichts. Es war nicht schön genug. Es war immer noch nicht genug für ihn. Und noch mehr Reichtum und noch mehr Frauen und noch mehr, was weiß ich, Pferde. Es war nicht genug. Und Gott, mit ein klein bisschen Humor vielleicht, sagt, guck dir die Blume da an. Die kleine, unbedeutende Blume, die sich nicht mal selber die Kleine nähen kann und die ist doch viel schöner. Warum? Das ist das, was von Gott kommt. Er hat die Blume geschaffen und hat ihr das Kleid gegeben. Der Salomo, der menschlich gesehen der mächtigste und reichste und überhaupt was war, konnte sich das nicht erschaffen. Mit seinen menschlich gesehen unermesslichen Möglichkeiten konnte er da nicht hinkommen an diese kleine Blume, die Gott erschaffen hat und versorgt. Also in unserem Überlebenskampf, wo wir uns versuchen, irgendwie abzusichern und Dinge zu sammeln, die uns vielleicht Sicherheit geben und das Leben schöner machen, alles, was wir mit dieser menschlichen Kraft versuchen, kommt da nicht hin. Und diese Kleinigkeit, die Gott geben kann und dies dann den Unterschied ausmacht. Und die wirkliche Sicherheit kommt durch sein Versorgen, nicht durch unsere Möglichkeit. Wenn wir merken, dass wir von Gott versorgt sind, das gibt uns Sicherheit. Dann kann man ins Ungewisse gehen. Und hier so das Kennenlernen der kenianischen Missionare, das hat mich auch erinnert an unseren ersten Schritt. Die Kenianer haben zum Teil gelegt und Sachen verkauft, jetzt schon, obwohl sie noch gar nicht wissen, dass ihr Visumsantrag genehmigt wird. Und den Job in Kenia zu kündigen, ist ein bisschen dramatischer, als ihn in Deutschland zu kündigen. In Kenia ist das Durchschnittsalter 25 oder 20 oder irgend sowas. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung. Das heißt, der Druck auf dem Arbeitsmarkt ist gewaltig. Du hast viele gut ausgebildete Menschen, die Hunderte sich auf einen Arbeitsplatz bewerben. Und wenn du mal einen Arbeitsplatz hast, dann lässt du ihn bis besser nicht mehr los. Weil wer weiß, ob du wieder einen findest, nach dem, was du durchgemacht hast, um ihn zu bekommen. Aber es sind Menschen, die sich auf Gottes Versorgen verlassen, die ihre Sicherheit bei ihm suchen. Wem schenken wir unser Vertrauen in dem ganzen Überlebenskampf? Wie der Salomo, den menschlichen Möglichkeiten, dem Geld, dem Ruhm, dem Reichtum? Oder schenken wir unser Vertrauen Gott? Der vierte Ast, tragende Ast, ist eine Aufgabe. Gott gibt uns eine Aufgabe. Er sagt letztendlich, pass auf, ich kümmere mich um deinen Überlebenskampf, aber mach du das für mich. Trachte zuerst nach meinem Reich. Mach mein Reich dein wichtigstes Anliegen. Wir haben in unserer Bibelschulausbildung haben wir einen Begriff gelernt. In Englisch heißt es Upside Down Kingdom. Also ein Königreich, das auf dem Kopf steht. Ja, was ist das? Das Reich Gottes, das steht auf dem Kopf. So würden wir kein Reich erfinden. Da, wo der Erste der Letzte sein wird. Da, wo der Schwache stark ist. Da, wo der Diener der Chef ist. Das ist eine verkehrte Welt von unserer Prägung her, von unserer weltlichen Prägung. Da zählt Geld, da zählt Macht, Einfluss. Ja, in Gottes Reichtum ist es andersrum. Da gelten andere Werte. Die kann man natürlich, wenn man in der Bibel liest, kann man sie entdecken. Letztendlich geht es darum, dass wir als Gemeinde, als Gemeinschaft, nicht nur als Einzelne, Jesus repräsentieren vor dieser Welt. Menschen, die Jesus nicht kennen, die schauen auf uns und schauen, ja, wie seid ihr denn? Und wenn ihr interessant genug seid, wollen sie vielleicht dazugehören. Aber das Interessante ist nicht das Tolle, was wir machen, die Exzellenz oder die Perfektion oder die Veranstaltung, sondern wie wir miteinander umgehen. Ich denke mal, ihr habt alle schon von den Früchten des Geistes mal gelesen, ja? Liebe, Freundlichkeit, Friede und so weiter. Das sind Dinge, die passieren in Beziehungen. Ich kann nicht für mich daheim hocken und sagen, so, ich übe jetzt mal die Früchte des Geistes ein. Das geht nicht, weil da fehlt dann nämlich jemand. Das geht nur mit mindestens zwei Personen. So, wie ihr euch miteinander verhaltet, da schauen die Leute drauf. Und dann finden sie das vielleicht gut. Und das repräsentiert Jesus, das repräsentiert das Reich Gottes. Dieses Kingdom auf den Kopf gestellt, das Königreich auf dem Kopf. Das müssen die Leute sehen. Und das ist wie eine Aufgabe für uns. Jesus sagt, mach das. Ich kümmere mich um Essen und Trinken, ihr arbeitet. Arbeit, Beziehung, Leben. In Jordanien haben wir das erlebt, dass Leute uns beobachtet haben. In Kenia haben uns Leute auch beobachtet, das war nicht so schwer, weil da hat man uns sofort identifizieren können. Wo sind denn die Weißen? Ja, ist nicht so schwer zu sehen. In Jordanien waren wir ein bisschen unauffälliger, aber auffällig genug. Und nach etwa einem Jahr kam irgendwie so über jemand anders, ja, eure Nachbarn, die wollen euch mal kennenlernen. Wir kennen sie nicht so genau, wir wissen nicht, wer das ist. Ja, der ist Polizist, ein Polizist. Okay, sind wir zu denen nach Hause gegangen, gesagt, ja, wir haben festgestellt, ihr seid gute Leute. Was? Wir haben die noch nie gesehen. Die haben uns nur vorbeilaufen sehen. Wir zu zweit und zwei kleine Kinder. Und da haben wir uns für ein Jahr beobachtet, wie wir vorbeilaufen. Morgens aus dem Haus raus, nachmittags zurück. Und vielleicht noch vom Einkaufen. Vielleicht haben sie uns 3 bis 4 Mal Maximum am Tag vorbeilaufen sehen. Ein Jahr lang beobachtet, kamen sie zum Schluss, das sind gute Leute. Keine Ahnung, wie, aber so passiert es. Eure Nachbarn, die beobachten euch. Das ist keine Warnung, also das ist halt so. Naja, und wenn man eine Aufgabe hat, wäre es ja doof, wenn nichts bei rauskommt. Und diese Wirkung, die macht es dann aus. Ja, Gott gibt uns nicht eine Aufgabe, die unerfüllbar ist und die sinnlos ist, sondern er will etwas bewirken. Er will Veränderung in dieser Welt entstehen sehen. Ja, Reich Gottes ist Veränderung, wie die Hefe im Teig, der Sauerteig, wie das Salz, das Würz, wie das Licht, das einfach Farben erkennen lässt und so weiter. Und unser Einsatz in Kenia, was hat der bewirkt? Wissen wir noch nicht, aber ich denke, wir haben gesehen, dass Leute zum Beispiel Deutsch gelernt haben und dass sie ermutigt waren. Und das war eigentlich das Schönste zu sehen, wenn jemand ermutigt ist. Wenn er vorher ja, entmutigt ist, nicht mehr weiß, ob er das überhaupt schafft und einfach nur, wenn man ein bisschen mit denen zusammen ist, Ermutigung kreieren kann. Das macht so einen Unterschied. Eine Riesenveränderung. Habt ihr auch eine Aufgabe? Der Baum, wenn er mal so richtig schön gewachsen ist, dann gibt es da auch irgendwelche Früchte, meistens. Und das macht den Baum eigentlich so attraktiv für die Menschen außenrum. Es gibt ja den Baum im Psalm 1, der am Wasser wächst, ne? Und da wollen die Leute auch hinkommen und was nehmen von dem Baum. Ja? Und dann gibt es verschiedene Bäume in der Bibel. Gibt es den Baum in der Offenbarung, der hat Blätter der Heilung. Ja, da kommen die Menschen, die Völker und werden geheilt. Also wenn dieser Baum durch die Dornen, durch die Sorgen wächst und dann so sich so entfaltet, was man dann so sehen kann, dann ist es so attraktiv, dass die Leute kommen. Die wollen dann von diesem Baum essen. Vielleicht im Schatten sitzen. In Kenia braucht man Schatten. Und deswegen glaube ich, dass Jesus vielleicht gar nicht, wenn wir fragen, was würde Jesus tun? Na, bei Sorgen ist ja klar, was er machen würde. Da brauche ich gar nicht lang predigen. Er macht es ja einfach nicht. Aber es geht ja auch um unsere Sorgen. Was würde Jesus tun mit unseren Sorgen? Und man kann jetzt sagen, ja, er kann uns ja jetzt Regeln aufstellen und du musst das machen und du musst das machen und so. Aber das ist, glaube ich, gar nicht der Punkt von dem Text, dass er uns jetzt noch mehr Lasten auflädt. Ich glaube, wenn er eine Frage fragt, dann ist es eher ein Angebot. Ein Angebot, dass wir uns überlegen können, ob wir es annehmen oder nicht. Das eine ist, ich habe was versteckt. Wo ist dein Herz? Steckt es hier fest? Oder ist es hier? Das Angebot von Jesus, gib mir dein Herz. Lass mich der Schatz sein, den du suchst oder den du sammelst. Die Frage, ja, wem vertraust du? Würde er umdrehen und sagen, vertrau mir. Die Frage, wen fragst du zuerst um Hilfe? Wen bittest du um Hilfe? Würde er sagen, frag mich. Die Frage, was sind deine Prioritäten? Da würde er sagen, hier, komm zu mir. Und die Frage, was ist deine Aufgabe? Würde er sagen, hey, bau mein Reich. Ich hoffe, dass von all diesen Angeboten, was für euch dabei war, die Angebote, die Jesus ganz konkret stellt, und sie haben eine sehr reale Auswirkung in unserem Leben. Und ich hoffe, dass ihr davon auch erzählen könnt, einander. Und euch so ermutigt, gemeinsam diese Sorgen zu brechen, diesen Überlebenskampf einzuordnen und euch von Jesus versorgen zu lassen und freisetzen zu lassen, dass diese Dinge mehr und mehr sichtbar werden. Amen.